dass man eben in den Veedels auch Handwerksbetriebe hat. Und die machen auch mal ein bisschen Lärm. Dann muss auch eine, ich sage das ganz bewusst, auch eine grüne Klientel, das verstehen, hier ist jetzt nicht Bullabü, riecht nach nichts und man hört nichts, ist alles irgendwie nur grün und schön, sondern dann gehören solche kleinen und mittelständischen Betriebe genau dort auch mit hinein.
Wirtschaft Köln am Platz.
Die PSD Bank hat ihren Hauptsitz im Herzen von Köln. Als aufrichtige Bank für Arbeitnehmer liegt ihr die Wirtschaft ihrer Region besonders am Herzen. Die Zufriedenheit ihrer rund 100.000 Kunden spiegelt sich in ihren Auszeichnungen als beliebteste Regionalbank und als bester Baufinanzierer bundesweit wider. PSD Bank, eine Bank, ein Wort, seit 1872.
Hallo Köln und herzlich willkommen bei Wirtschaft Köln unplugged. Hand aufs Herz, wann haben Sie sich zuletzt über Handwerker geärgert? Weil die vielleicht eine Einfahrt blockiert haben, weil die in der Wohnung über Ihnen um 7 Uhr angefangen haben zu arbeiten oder weil Sie lange, lange, lange auf einen Termin einer Fliesenlegerin, eines Elektrikers oder eines Dachdeckers gewartet haben. Gerald Dünn weiß genau, mit welchen Anforderungen sich die Betriebe immer wieder herumschlagen müssen. Seit knapp 2 Jahren ist er Hauptgeschäftsführer der Handwerkskammer zu Köln und heute zu Gast in unserem Podcast. Bevor er Funktionär wurde, war Gerald Dünn lange Zeit Politiker. Von 2012 an war er dann Minister in Düsseldorf, im Kabinett unter Ministerpräsident Hannelore Kraft. Da war er zuständig für Wirtschaft, Energie, Industrie, Mittelstand und, Überraschung, auch fürs Handwerk. Nachdem die SPD die Wahl verloren hatte, wechselte Dünn in einen großen Industriekonzern, wie er im Podcast erzählt. Dahinter steckt, das ist es kein Geheimnis, ThyssenKrupp. Dort hat er den Personalbereich einer Sparte geleitet, sich aber nicht so wirklich wohlgefühlt. Seit 2019 ist er nun Hauptgeschäftsführer der Handwerkskammer zu Köln. Zu dem Kammerbezirk gehören mehr als 30.000 Betriebe in Köln und im Umland. Vor ein paar Jahren hat die Kammer geschätzt, dass ihre Betriebe im Jahr knapp 20 Milliarden Euro Umsatz machen. Eine Branche mit viel Umsatz also, mit vielen Mitarbeitern und mit ziemlich vielen Aufgaben. Gerald Dünn spricht darüber, wie Handwerkerinnen und Handwerker immer wieder nach Flächen suchen, immer häufiger auch nach Parkplätzen, und er pocht darauf, auch in der Kölner Politik, dass das auf Dauer möglich sein muss und funktionieren muss. Zudem berichtet er, wie sich Betriebe und Kammer bemühen, neue Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zu gewinnen. Und er verrät, welche Ausbildung er als studierter Jurist wählen würde, wenn er noch einmal neu im Handwerk anfangen müsste. Mein Name ist Manuel Heckel, viel Freude beim Gespräch. Herzlich willkommen zu unserem Wirtschaftspodcast Wirtschaft Köln unplugged. Wir begrüßen heute Herrn Dünn hier. Schönen guten Tag, Herr Dünn.
Schönen guten Tag, ich freue mich.
Wunderbar. Herr Dünn, Sie stammen ja aus Norddeutschland, sind jetzt aber seit vielen Jahren in Köln auch oder im Rheinland unterwegs. Wenn Sie sich umgucken, wenn Sie sich entscheiden müssten, was ist denn Ihr Lieblingsort hier in der Stadt?
Ich vermisse natürlich gerade ganz viele Orte. Vor allen Dingen vermisse ich es auch, erkunden zu können. Wenn ich jetzt so seit 1,5 Jahren hier in dieser Stadt bin, davon ist ein Jahr Corona, da geht einem ja vieles flöten. Aber ganz ehrlich, ich würde gerne mal wieder ins Rheinenergiestadion. Das ist vielleicht nicht der schönste Platz, aber es ist einer der emotionalsten Orte und das fehlt mir total. Und ich
jetzt haben Sie ja einen kurzen Draht zu vielen Handwerkern in der Stadt. Wo müssten denn Handwerker dringend mal anrücken? Was ist der furchtbarste Ort der Stadt?
Da fällt mir eins ein, ganz in der Nähe der Kammer, das ist so eine Unterführung zum Heumarkt, wo man als Fußgänger durchgeht. Da riecht es nie gut, da ist immer auch Müll und die Rolltreppen funktionieren eigentlich auch nur einmal im Jahr. Und das, finde ich, ist ja kein Hinterhof, der Heumarkt. Und da will man dann ja eben auch irgendwie vielleicht nicht nur oben über die Straße gehen, sondern mal unten durch, um schnell zur Bahn zu kommen oder so. Und das ist so ein Ort, wo ich mich eigentlich fast dreimal die Woche dran störe und denke, warum muss es hier so aussehen?
Mhm. Wo wird Köln Ihrer Meinung nach unterschätzt?
Köln wird Köln unterschätzt? Ich habe immer den Eindruck, dass Kölner sich jedenfalls selbst nie unterschätzen. Und von außen betrachtet wird vielleicht unterschätzt, dass es mehr kann als Karneval und FC. Das ist doch eine sehr inspirierende und lebendige Unternehmenslandschaft, hat eine total spannende Kulturlandschaft. Das wird immer aktuell so mit Berlin in Verbindung gebracht, so als dem Hotspot in Deutschland. Ich finde, Köln kann es mit Berlin locker aufnehmen.
Okay. Wenn wir mal sozusagen starten und etwas an der Schwelle von Privatem und Beruflichem quasi gucken, was war der letzte Handwerker, den Sie selbst beauftragt haben?
Ein Malermeister. Okay. Ich bin vor kurzem in Köln umgezogen und die Wohnung, in die ich hineinkam, die hatte ein grelles Orange an der Wand. Das war nicht so meine Farbe. Und dann musste einmal alle Tapeten runter, es musste alles noch einmal neu gemacht werden und das habe ich in sehr gute Hände gegeben und fühle mich da jetzt sehr wohl, auch weil eben der Maler qualitativ gute Arbeit abgeliefert hat.
Und mussten Sie lange warten?
Nee, das ging. Insgesamt, also waren es glaube ich 4 Wochen oder so, die wir dann verabredet hatten. Vorher hätte ich gar nicht gekonnt, ich weiß nicht, ob er vorher gekonnt hätte. Hat sich gar nicht gestellt, die Frage. Und 4 Wochen fand ich jedenfalls völlig angemessen. Aber es ist eher kurz im Vergleich mit anderen Handwerkern, die man gerade auch immer noch schwierig
genau, bekommt. Das wäre so ein bisschen die Frage. Also auch im Gespräch mit Freunden und Bekannten wird verzweifelt gewartet auf Handwerker. Mehrere Wochen, 2-3 Monate, zum Teil normal. Ist das ein Luxusproblem oder ist das nicht letztendlich auch irgendwann ein Problem für die Branche?
Es ist ein Fachkräfteproblem. Die Betriebe könnten natürlich mehr und die würden auch gerne mehr. Also es hat ja keiner Spaß dran, einen potenziellen Kunden oder vielleicht sogar einen Stammkunden so lange warten zu lassen. Aber mehr ist eben nicht drin und die liegen ja nicht auf der faulen Haut, sondern versuchen ja wirklich eins nach dem anderen abzuarbeiten. Natürlich kann es immer im Einzelfall mal so sein, dass der größere Auftrag schneller abgearbeitet wird als da, wo irgendwie nur eine Fliese zu wechseln ist oder nur eine ganze Kleinigkeit. Die ist für uns, wenn wir darunter zu leiden haben, dass etwas nicht funktioniert, ist es total wichtig. Aber dass da ein wirtschaftlicher Blick auch eine Rolle spielt und nicht nur die reine Reihenfolge, das kann man, glaube ich, niemandem verwehren oder kann man niemandem übel nehmen. Aber insgesamt ist es wirklich der Mangel an Fachkräften. Viele Betriebe würden gerne nochmal 2 Gesellen zusätzlich mit an Bord nehmen, aber sie finden sie schlichtweg nicht.
Wenn wir da auf das Thema Nachwuchs tatsächlich gucken, ich glaube, in den letzten Jahren waren eigentlich so um die 5000 Ausbildungsverträge so grob im Kammerbezirk hier, die Jahr für Jahr abgeschlossen wurden. Im vergangenen Jahr, natürlich mitten in der Pandemie, waren es 7-8% weniger. Wie war da Ihr Bild? Warum ist das so eingebrochen?
Die Begegnung hat gefehlt zwischen Betrieben und jungen Leuten, die von der Schule gekommen sind. Wir haben in den ganzen Jahren vorher häufig sogenannte Ausbildungsmessen, wo man sich als Schülerinnen und Schüler dann informiert, was gibt es alles für Angebote. Wir haben sogenannte Speed-Datings, wo Unternehmen an kleinen Tischen sitzen und alle 5 Minuten kommt ein anderer Bewerber und bringt mal eben schnell sein Zeugnis mit, stellt sich vor. Da entsteht ganz viel, das ist sehr erfolgreich. Das konnte alles nicht stattfinden. Genauso wenig wie, dass die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Kammer in Schulen gehen konnten, um zu werben für Ausbildungsplätze, auch darzustellen, wo die freien Angebote aufzufinden sind. Das alles fehlte, bis hin dazu, dass natürlich auch viele Unternehmen gesagt haben, in dem Frühjahr letzten Jahres, als der erste sogenannte Lockdown da war, März, April bis Mitte Mai, da mache ich mal kein Praktikum, da biete ich keinen Praktikumsplatz an. Auch das ist weggefallen. Das alles hat dazu geführt, dass dieser noch glimpfliche Rückgang von 7-8%, von dem Sie gerade richtigerweise gesprochen haben, dass wir den hatten. Wir erleben jetzt, man gewöhnt sich ja auch an die jetzige Situation, so dramatisch sie in einzelnen Fällen auch ist. Und es wird digitaler. Also es gibt jetzt, haben wir ein paar Modelle entwickelt, eben auch die Möglichkeit, auf digitalem Wege einen ersten Kontakt herzustellen, sich mal kennenzulernen, sich schon mal zu sehen, bevor dann gleich eine richtige Bewerbung geschrieben wurde. Und das wird sehr, sehr gut angenommen von beiden Seiten. Und deswegen haben wir in den ersten Monaten sogar einen Zuwachs wieder an abgeschlossenen Ausbildungsverträgen. Wir hoffen sehr, dass sich dieser Trend in den nächsten Monaten verstetigt.
Sie hatten, glaube ich, vor einigen Wochen noch einen Appell gewissermaßen an Ihre Branche gerichtet. Da ging es auch um die Ausbildungsprämie, die da, glaube ich, von staatlicher Seite das noch etwas attraktiver machen soll, vielleicht gerade für die, die etwas verunsichert sind an Handwerksbetrieben. Wie ist dieser Appell letztendlich auf fruchtbaren Boden gefallen?
Wir haben schon den Eindruck, dass sich immer mehr Betriebe darüber im Klaren werden, dass, wir haben gerade schon darüber gesprochen, dieser Fachkräftemangel durch Corona nicht ad acta gelegt werden kann, sondern dass er danach wieder mit voller Wucht zuschlägt. Und von daher ist, glaube ich, vielen Betrieben auch klar geworden, dass sie selber kreativ werden müssen, dass sie kreative Wege gehen müssen, dass sie die normalen Pfade so ein bisschen verlassen müssen. Die Ausbildungsprämie oder dieser Bonus, der da gezahlt werden sollte, das ist leider ein Instrument gewesen. Ich bin sonst wirklich gar nicht bei den Kritikern der Hilfsprogramme der letzten Monate. Da hat vieles gut funktioniert. Es hat manchmal ein bisschen zu lang gedauert. Aber dieser Ausbildungsbonus, der hat überhaupt nicht funktioniert. Weil, mal etwas platt gesagt, muss Ihr Unternehmen am Boden liegen und gleichzeitig müssen Sie mindestens genauso viele Auszubildende ausbilden wie vorher oder eben mehr. Dass ein Unternehmen, das am Boden liegt, diese Ausbildung erst einmal vielleicht nicht ganz oben auf der Agenda stehen hat, sondern ein bisschen nach hinten schiebt, sich erst mal Zeit nimmt, die weitere Entwicklung abzuwarten, das ist ja nur zu verständlich. Und ein Unternehmen, dem es gut geht, das gut durch die Krise gekommen ist, das tatsächlich einen zusätzlichen Auszubildenden einstellt, kriegt diesen Bonus überhaupt nicht. Ist gar nicht antragsberechtigt oder eben ist nicht förderfähig, wie wir dann sagen. Also da ist mit viel Aufwand ein Programm gestrickt worden, was leider an der Realität ziemlich vorbeigeht. Deswegen wird es auch so gut wie gar nicht mehr genutzt. Und all das Geld, was dafür in den Bundeshaushalt gestellt wurde, das wird man am Ende so wieder einnehmen können und beiseite legen können, weil da wird nicht viel fehlen.
Gibt es denn Punkte, Ideen, wo Sie sagen, da wäre das Geld besser angebracht? Also wie könnte man vielleicht auch konkret dem Kölner Handwerk helfen, voranzukommen?
Also das Wichtigste ist in den letzten Monaten gewesen, dass diese ganzen Hilfsprogramme überhaupt erst einmal verstanden wurden. Da haben wir als Handwerkskammer, glaube ich, einen ganz guten Job, wenn ich das mal so in die eigenen Reihen sagen darf, durch unsere Unternehmensberatungen gemacht. Denn so eine sehr finanztechnisch formulierte Verordnung, die dann aus Berlin oder aus Düsseldorf kommt, die versteht ja kein Mensch. Und wir haben die dann, ich sage immer, wir haben das übersetzt, wir waren die Dolmetscher, um unseren Betrieben dann zu sagen, so könnt ihr eine Soforthilfe bekommen, so könnt ihr eine Überbrückungshilfe bekommen, so könnt ihr eine November-Dezember-Hilfe, es gab ja endlos viele Programme irgendwann, so könnt ihr die tatsächlich in Anspruch nehmen. Und das hat sich, glaube ich, schon bezahlt gemacht. Dann ist der Antrag erfolgreich gewesen, aber kein Geld geflossen. Wir haben ganz viel Ärger dadurch gehabt, dass die Betriebe viel zu lang auf tatsächlich den Geldeingang auf ihrem Konto gewartet haben. Da war die öffentliche Verwaltung, die Administration, die dahinter stand, nicht leistungsfähig genug. Und das hat natürlich für viel Unmut gesorgt. Wir sind nicht die Verursacher gewesen, aber wir hatten die Leute am Telefon und mussten ihnen dann erklären, ein Fehler im System sozusagen, für den wir selber gar nicht verantwortlich waren. Da hätte ich mir gewünscht, dass das sehr viel unkomplizierter gegangen wäre. Jedes Unternehmen ist bei irgendeinem Finanzamt mit einer Steuernummer hinterlegt. Wenn man das über die abgewickelt hätte, wäre das mit Sicherheit sehr viel schneller gegangen, als da nochmal so ein ganz neues Rad zu erfinden. Gut, das ist ein bisschen auch vergossene Milch, aber ich wünsche mir einfach für die Zukunft, dass es unbürokratischer wird. Bei der ersten Soforthilfe war das so. Das konnte man online auch relativ einfach eingeben. Klar hat man dann auch ein paar Betrüger mit an Bord, die sind aber rausgefischt worden und die ersten sind sogar jetzt schon verurteilt worden, kaum ein Jahr danach. Wenn man sich das illegal hat erschleichen wollen, dann hoffe ich, dass unser Staat so funktioniert, dass das auffällt und dass dann auch die gerechte Strafe folgt. Aber die meisten, die es beantragt haben, hatten es ja bitter nötig. Und das war relativ unkompliziert, weil man nicht erst alles nachweisen musste, sondern weil man so die wesentlichen Daten eingeben musste und dann konnte das Geld fließen. Und erst viel später, dann gegen Ende des Jahres, mussten auch detailliertere Nachweise erbracht werden. So stelle ich mir das vor. Es darf ja nicht so sein in Deutschland, dass wir das Geld einfach zum Fenster rauswerfen und jeder, der hier ruft, kriegt mal was. Also man braucht schon auch Kontrolle. Aber hier ging es um Existenznöte. Und dann geht es auch um Schnelligkeit und nicht nur um Genauigkeit.
Mit dem Blick voraus und wie gesagt, in den letzten Monaten gab es Hilfen, Hilfsprogramme, auch wenn sie verspätet vielleicht bei den Betrieben ankamen. Was befürchten Sie, bedeutet das für die Betriebe? Also erwarten Sie noch, dass die Welle an Insolvenzen, wie sie für die Wirtschaft und für manche Teile der Wirtschaft vorausgesagt wird, noch kommt? Und sehen Sie da bestimmte Bereiche auch aus Ihrer Handwerkskammer, die gefährdet sind, die betroffen sind?
Für das Handwerk generell kann man sagen, das wird für uns nicht so negativ werden. Aber es gibt Ausnahmen. So, die zwischendurch in großen Schwierigkeiten waren, wie zum Beispiel die Friseure, haben mittlerweile wieder geöffnet. Wir gehen deswegen da nicht öfter hin, sondern nach dem ersten Schnitt war das Problem ja schon erledigt. Wir mussten nicht ein zweites Mal hingehen, nur weil wir vorher 8 oder 9 oder 10 Wochen nicht da waren. Also die haben natürlich die Einnahmeausfälle nicht wettmachen können. Aber es kommt wieder Geld in die Kasse und gemeinsam mit den Programmen haben, glaube ich, die meisten deswegen diese lange Durststrecke tatsächlich gut überstanden. Anderen Unternehmen geht es ohnehin nicht schlecht, die mussten gar nicht auf die Programme zurückgreifen. Aber es wird manche geben, ist keine Riesenzahl, aber es ist halt jedes Mal ein Schicksal, was dahinter steht. Wie zum Beispiel ein Messebauer. Wenn nicht jetzt ganz bald mal irgendwo was zu tun ist, dann wird es den irgendwann zerreißen, weil das Geschäftsmodell, entweder auf einer Messe einen Stand aufzubauen, als gelernter Tischler oder als Unternehmen eben, das in diesem Bereich schon viele Jahre tätig ist, da bricht alles weg. Wenn man dann vielleicht noch ein zweites Standbein hatte, nämlich in der Gastronomie mal das eine oder andere, eine neue Theke zu machen oder so, da ist aber auch nichts, dann sind beide Standbeine kaputt und es ist nie absehbar, wann die wieder ins Laufen kommen. Und da kann die Zeit dann eng werden. Das hören wir auch. Aber das ist natürlich dann schon etwas sehr Spezielles. Ähnliches gilt auch für Textil- und Gebäudereiniger. Wenn ich mich darauf als Unternehmen spezialisiert habe, die Reinigung in Hotels zu machen, die Handtücher zu waschen und die Zimmer sauber zu machen, als entsprechender Dienstleister. Das Hotel hat aber nicht auf. Kein Handtuch muss gewaschen werden und kein Bett muss frisch bezogen werden. Dann ist mittlerweile die Zeit auch sehr, sehr lang geworden. Also da kann ich, in diesen Bereichen kann ich nicht ausschließen, dass wir es dort auch mit Schließungen von Betrieben zu tun haben. Aber wenn ich jetzt dann nochmal wieder den Blick aufs Ganze werfe, dann ist das Handwerk sicherlich eine Branche, die insgesamt diese Krise relativ gut überstehen wird.
Und wir haben den großen Bogen jetzt gemacht von den Nachwuchsproblemen auch und von der Suche nach Fachkräften. Wie kann es da tatsächlich gelingen, das langfristig auch anzugehen hier in Köln? Ich glaube, im Moment plakatieren Sie auch wieder in der Stadt, sozusagen eine Imagekampagne, die letzten Jahre ja schon durchaus prominent auch in der Öffentlichkeit zu sehen war. Was muss sich am Image des Handwerks ändern oder was muss sich ändern und was können Sie auch ändern, damit mehr Leute Lust haben, Handwerker zu werden?
Man braucht Vorbilder, wie überall im Leben. Also ich habe mal davon geträumt, Fußballer zu werden. Das hat dann aber nicht mal in Ansätzen irgendwie dafür gereicht. Aber weil da hatte ich Vorbilder, also da hatte ich eine Idee. Und später in meinem beruflichen Leben war das immer wieder so, dass man sich ja gerade als junger Mensch doch versucht, an anderen auch zu orientieren. Und deswegen haben wir unsere Kampagne in Köln, egal, ob sie jetzt an der KVB-Haltestelle zu sehen ist oder ob sie bei Twitter, bei irgendwelchen anderen Social-Media-Kanälen zu sehen ist. Die Leute, die da auftauchen, sind echt. Die haben einen Namen und die kommen hier aus der Stadt oder aus der Region. Das heißt, man kann die junge Auszubildende in der Tischlerei tatsächlich, das ist kein Fotomodel gewesen, das wir jetzt auf dem Plakat haben, sondern die könnte man in ihrem Betrieb tatsächlich antreffen. Und das ist, glaube ich, das Entscheidende. Und wir nennen diese jungen Leute auch Ausbildungsbotschafter. Dass die mit total authentischen Mitteln jungen Leuten gegenüber, und sei es eben, wenn es gerade physisch nicht geht, sei es dann digital, dass die einfach rüberbringen können, hey, ich als Mädchen bin in die Tischlerei gegangen, ich bin in die Kfz-Werkstatt gegangen. Also auch da zu gucken, wie können wir so ein bisschen aus diesen Rollenklischees ausbrechen. Umgekehrt, sondern wir haben einen, der ist riesig groß, sehr kräftig, hat so ein riesen Rauschebart, sieht extrem cool aus. Was macht der? Der ist Konditor. Ja, so, das sind echte lebende Leute hier aus dieser Stadt. Und dann kriegt man, glaube ich, auch als junger Mensch so ein Gefühl dafür, hey, so cool wie der da oder die, das finde ich auch. Und das geht ohne Popstar oder Fußballstar zu werden. Das geht auch im Handwerk. Und das versuchen wir so ein bisschen zu transportieren. Wir nutzen, anders als noch vor anderthalb Jahren, da waren wir gelegentlich mal, weiß nicht, einmal im Monat mit einem Facebook-Eintrag unterwegs. Wir nutzen jetzt alles quasi, was es gibt, ob das Instagram ist, ob das TikTok ist. Überall da, wo junge Leute sind, sind wir auch. Und die Zahlen, wie viele Klicks und Likes und so weiter man hat, zeigen, dass das erstmal verfängt. Und da probieren wir einfach auch mal das eine oder andere neu aus. Das ersetzt nicht die Plakatwand, aber die ist eben jetzt auch mit QR-Code, sodass dann also auch der junge Mensch, wenn er noch ein bisschen warten muss auf die nächste Bahn, dann vielleicht doch sein Handy irgendwann mal zückt und sagt, das sieht so cool aus, ich will mich mal schlau machen und dann einfach nur kurz das Handy davor hält und dann alle Informationen auf dem Smartphone hat.
Jetzt reden wir da über das Image und den ersten Impuls, der vielleicht die neu geweckt schon ja. Mal. Wie muss sich denn vielleicht auch der Berufsweg, die Ausbildung verändern? Also es gab, glaube ich, auch hier mit Kölner Unterstützung die Idee eines, ich glaube, trialen Studiums. Was können da Optionen sein, um Karrierewege vielleicht auch zu ändern?
Unser Präsident, Herr Wollseifer, der ja auch Präsident des Deutschen Handwerks ist, hat sehr erfolgreich bis zum letzten Jahr dafür gekämpft, dass wir eine wirkliche Gleichwertigkeit von dualer Ausbildung einerseits und dem Weg, den man dann in der beruflichen Bildung geht, und der akademischen auf der anderen Seite. Das heißt, wenn Sie bei uns heute einen Meisterbrief kriegen, sind Sie gleichzeitig Bachelor Professional. Also das, wofür man eigentlich sonst studieren geht und an die Uni geht. Das haben wir erreicht und das hat er erreicht. Und das triale Studium ist dann sozusagen nochmal für Schulabgänger direkt der Mix, in dem eine praktische Ausbildung gemacht wird. Man wird dann Geselle und Gesellin. Danach geht man noch weiter den Weg zum Meister und studiert parallel dazu und bekommt dann eben den Bachelor.
Ist da nicht auch bei vielen Mitgliedsbetrieben die Skepsis, dass man da sozusagen Leute ausbildet, auch die dann aber schnell eigene Betriebe gründen, schnell weiterziehen und eben
vielleicht,
nicht dann
als Arbeitskraft? Vielleicht braucht man ja auch selber mal einen Nachfolger. Das ist ein Thema, was noch so ein bisschen nicht ganz vorne in der öffentlichen Diskussion steht, aber wir wissen das sehr genau, dass ein Großteil der Betriebe wirkliche Nachwuchssorgen nicht nur im Sinne von Fachkräftemangel hat, sondern im Sinne von Nachfolge. Und wenn man sich etwas in der ersten Generation vielleicht aufgebaut hat oder es schon in der zweiten Generation weiterführt, der eigene Sohn, die eigene Tochter aber jetzt leider Zahnarzt oder doch Popstar und Fußballstar werden will und aber nicht den Betrieb übernehmen, dann möchte man es ja nicht einfach nur abschließen, sondern man möchte ja sagen, finde ich vielleicht jemanden, der sich hierfür interessiert. Und so jemanden selber, ich sage das jetzt mal etwas überzogen, selber heranzuziehen, zu züchten, wenn Sie so wollen, ja, das ist hochinteressant. Und das machen immer mehr Unternehmen, die sagen, nee, das ist so ein wunderbarer Weg, jemanden zu finden, der sowohl handwerklich dann die Dinge versteht, als auch über das Studium die betriebswirtschaftlichen Dinge noch vertiefter als ohnehin auf dem Weg zum Meister lernt, um dann eine erfolgreiche Unternehmerin oder ein erfolgreicher Unternehmer zu werden. Und dann das, was man selber eben über ein, zwei Generationen aufgebaut hat, auch fortführen kann. Man kann das dann in gute Hände geben. Ja, also das ist ein Weg, der, glaube ich, noch viel häufiger kommen wird. Denn das ist natürlich auch eine Frage der Altersvorsorge. Wenn Sie als Handwerksmeister so einen Betrieb haben und dann müssen Sie ihn, Sie werden ihn nicht los, Sie können ihn nicht verkaufen, Sie können ihn nicht übertragen an eine kommende Generation, dann ist das nicht nur eine emotionale Frage, die ist es aber auch, sondern es ist auch eine finanzielle. Wovon leben Sie dann eigentlich im Alter, weil Sie ja sich vielleicht überlegt hatten, dass Sie noch den ein oder anderen Euro für das, was Sie aufgebaut haben, bekommen. Also die Motivation, nicht nur neu zu gründen, müssen wir stärken. Das tun wir auch. Warum soll man nicht einen neuen Laden aufmachen? sondern die Motivation, schon ein existierendes Geschäft, ein existierender Betrieb mit seinen Kunden, mit seiner Expertise, vielleicht auch dann mit einer entsprechenden Übergangsphase, nicht erst wenn der Alte, sage ich jetzt mal, raus ist, sondern vielleicht ein, zwei Jahre vorher schon dort einzusteigen und voneinander zu lernen, zu profitieren und dann erst auf eigenen Beinen zu stehen. Das ist hochattraktiv und versuchen wir an den Mann und an die Frau zu bringen. Okay.
Jetzt ist ja das Verhältnis wahrscheinlich auch vieler Kölnerinnen und Kölner zu Handwerkern manchmal etwas schizophren. Also wenn man selbst einen benötigt, kann es nicht schnell genug gehen. Wenn im Nachbarhaus gebohrt und gehämmert wird, darf es gerne ruhig später anfangen. Wie erleben Sie das? Also ist das ein Problem in der Großstadt, Handwerker zu sein? Auch wenn ich darüber nachdenke, dass vielleicht manche lieber Hinterhöfe gestalten wollen als schicke Loftwohnungen, als irgendwie Standort einer Dachdeckerei.
Da, wo ich jetzt gerade in Köln wohne, scheint es in der Straße mindestens 3 oder 4 Wohnungen zu geben, die generalsaniert werden. So hört es sich jedenfalls an. Und es hört sich auch morgens um 7 schon so an, wenn die Ersten dann ans Werk gehen. Und leider hat der eine auch eine Säge, eine sehr laute Säge für Steine, wo er irgendwas dann schon anschmeißt. Für mich ist das Lebendigkeit. Für mich ist das das pralle Leben, wenn Sie so wollen, ja, dass Dinge sich entwickeln und wir können nicht alle nur im Naturschutzreservat leben, sondern am Ende geht es darum, erstens natürlich uns ein schönes Umfeld zu schaffen, Wohnungen in einen guten Zustand zu bringen. Das Thema energetische Sanierung ist ein ganz, ganz wichtiges. Wir wollen nicht mehr die Luft verpesten, wir wollen nicht die Umwelt versauen, sondern wollen auch unseren Energieverbrauch deutlich minimieren. Da ist alles, was mit Gebäude zu tun hat, ein Riesenfaktor. Abgesehen davon, dass wir in Köln noch viel mehr tun könnten beim Thema Photovoltaik. Ja, also viel zu wenig Dächer sind mit entsprechenden Solaranlagen ausgestattet. Auch das könnte man noch mehr machen. Das wird alles nicht gehen ohne ein bisschen Staub, ohne ein bisschen Lärm. Mal hier, mal da. Es ist ja nicht für immer, sondern solche Baustellen sind endlich. Und von daher finde ich, müssten wir alles dafür tun, dass nicht nur solche Betriebe hier in der Stadt arbeiten, sondern dass sie, nehmen wir mal eine Tischlerei oder etwas Ähnliches, dass sie hier auch ihre tatsächliche Heimat, zum Beispiel in einem der von Ihnen gerade angesprochenen Hinterhöfe haben. Auch da nehme ich nochmal das Beispiel. Ich habe tatsächlich in der Straße 3 Handwerksbetriebe. Ein Kfz-Betrieb, ein Elektriker und der dritte ist Maler. So, wenn die nicht da wären, würde doch auch was von der Urbanität, von dem Lebensgefühl irgendwie verloren gehen. Ich kann mir gar nicht vorstellen, dass alle Betriebe dann irgendwann nur noch im Gewerbegebiet irgendwo im Rhein-Erft-Kreis auf der grünen Wiese beheimatet sein sollen. Die gehören auch in die Stadt. Auch das wiederum verkürzt ja Wege, verkürzt Transportwege und hat deswegen auch einen positiven Einfluss auf, wenn Sie so wollen, die Ökobilanz des Ganzen. Also lassen Sie uns bitte gemeinsam auch mit der Kölner Politik dafür sorgen, dass diese Betriebe hier in der Stadt bleiben können.
Aber das heißt, es ist noch kein akutes Problem unter Ihren Mitgliedern, dass man eben genau nicht zentrumsnahe Flächen auch sich leisten kann letztendlich, wenn es denn Mieten sind?
Sie zu finden ist noch schlimmer. Also es ist totaler Mangel an entsprechenden Flächen. Wenn einer schon lange da ist und mit seinem Hinterhof klarkommt, fein. Wenn er sich aber um 300 Quadratmeter erweitern will, und wir reden hier nicht über große Hektarflächen, ja? Wir sind ja kein Fortwerk, was mal irgendwie sich verändern will, sondern die Betriebe brauchen vielleicht mal ein neues Grundstück, wo sie eine neue Halle für 2, 3 neue Autos, mit denen sie ihre Kunden besuchen wollen. Das sind dann vielleicht sogar schon Elektroautos. Aber sie müssen sich erweitern auf vielleicht, sagen wir, 1000 Quadratmeter. Und jetzt haben sie 600. So, die finden sie nicht im direkten Umfeld. Das heißt, sie müssen sich irgendwo anders in der Stadt suchen. Und solche Angebote gibt es quasi nicht. Oder sie sind eben unbezahlbar, weil sich das nur noch für Immobilieninvestoren rechnet, darauf dann ein Hochhaus zu errichten, aber nicht ein paar Hallen für Handwerker. Und da muss die Stadt auch drauf reagieren, denn wenn man diese Unternehmen hier behalten will und damit auch die Arbeitsplätze hier behalten will und eine regional nahe Versorgung mit Handwerksdienstleistungen sicherstellen will, dann muss man bei der Flächenentwicklung genau auf solche Themen gucken. Und es gibt nicht nur im Handwerk eine Reihe von mittelständischen Unternehmen, die eben genau diese Parzellengröße brauchen und nicht irgendwo auf der grünen Wiese 5000 Quadratmeter und aufwärts. Das ist eher selten.
Ich hatte irgendwo tatsächlich, glaube ich, in den hinteren Seiten des Bündnisvertrages von Grünen, CDU und Volt das Sonderstandortprogramm gefunden, das ich, glaube ich, so an das Flächen für Handwerk und kleinere Mittelständler erschließen will. Ist das nur auf Papier oder ist da schon was passiert?
Also wir reden mit allen dreien sehr intensiv, sind jetzt getrennt voneinander verabredet, auch nicht nur als Handwerk, sondern auch mit der Industrie- und Handelskammer, mit den Arbeitgebern, mit dem DGB. Wir vier haben ja so eine lose Kooperation geschlossen, weil wir einfach für Wirtschaft und Arbeit in dieser Stadt kämpfen wollen und wir nicht glauben, dass das im Rat von alleine passiert, sondern dass man da immer auch wieder den Finger in die Wunde legen muss. Die Kooperationsvereinbarung der drei ist in solchen Punkten durchaus offen. Also den Eindruck haben wir auch in den Gesprächen darüber hinaus gewonnen, neben dem geduldigen Papier, sich solcher Themen anzunehmen. Und so jetzt sind die ein halbes Jahr dran, noch nicht mal. Die Koalitionsvereinbarung ist noch nicht so alt, die ist erst Anfang des Jahres dann irgendwann gekommen. Von daher will ich den Stab darüber noch überhaupt nicht brechen, sondern ich glaube daran, dass die es ernst meinen und dass die eben gerade auch an dem Interesse haben, was ich gerade als Urbanität beschrieben habe, dass man eben in den Veedels auch Handwerksbetriebe hat und die machen auch mal ein bisschen Lärm. Dann muss auch eine, ich sage das ganz bewusst, auch eine grüne Klientel das verstehen, hier ist jetzt nicht Bullabü, riecht nach nichts und man hört nichts, ist alles irgendwie nur grün und schön, sondern dann gehören solche kleinen und mittelständischen Betriebe genau dort auch mit hinein. Und eben nicht nur, man braucht auch Sonderflächen, wir haben ja wirklich auch Betriebe, die mit Emissionen verbunden sind, da würde ich jetzt auch nicht unbedingt daneben wohnen, dafür gibt es Gewerbegebiete, dafür gibt es Industriegebiete und die muss man eben entwickeln in der Stadt und in enger Kooperation mit den direkten Nachbarn.
Gibt es andere Themen, wo Sie fürchten, dass Sie vielleicht bald stadtpolitisch mehr Widerstand leisten müssen? Also auch die vielleicht Zufahrtswege, ja. Parkflächen, Ähnliches, was ja auch häufig ein Thema ist für Handwerker und ihre Lieferwagen?
Genau, das Thema Verkehr steht bei uns natürlich ganz oben auf der Tagesordnung. Tut es ja für die Koalition aus den dreien, Grünen, Schwarzen und Volt, auch logischerweise, aber das darf sich eben nicht in der Schaffung von Radwegen erschöpfen, sondern ich habe das mal auf einer Vollversammlung gesagt, die Handwerkskammer ist nicht die Autofahrerpartei. Also wir wollen ja gar keinen falschen Eindruck erwecken. Es geht uns nicht darum zu verhindern, dass neue Mobilitätskonzepte in Köln nicht nur ausprobiert, sondern tatsächlich auch umgesetzt werden. Ich persönlich habe da großen Gefallen dran, weil wir dürfen ja nicht unehrlich sein, wenn wir in anderen Städten Europas, irgendwann dürfen wir wieder reisen, aber wir waren ja vielleicht schon mal in der einen oder anderen Stadt, wenn wir uns daran erinnern, wo es besonders schön war, dann waren da in der Regel relativ wenig Autos. Also Autos machen es nicht schön. Und nur breite Straßen, auf denen viel Verkehr ist, machen es nicht besonders angenehm, um sich in solchen Städten wohlzufühlen. Deswegen ist, glaube ich, die Grundidee durchaus kompatibel zwischen der Politik und dem, was die Handwerkskammer denkt. Nur, und das zeigen die internationalen Beispiele eben auch, natürlich muss ich auch in die Altstadt kommen, um dort ein Bad sanieren zu können. Und dann nützt es mir nichts, dass ich irgendwo Lastenfahrräder habe, weil ich werde so ein Bad nicht mit dem Lastenfahrrad, also die Dinge, die ich da brauche. Ich brauche vielleicht eine Gasflasche, die hebe ich auch nicht mal eben so alleine in mein Lastenfahrrad und fahre dann damit durch die Gegend. Ich brauche vielleicht eine neue Badewanne, ich brauche einen neuen Heizkörper und so weiter. Das kann ich ja nicht mit der KVB transportieren, sondern da brauche ich meinen Wagen, mein Handwerksauto, das entsprechend auch mit dem ganzen Werkzeug bestückt ist. Das kann ich nicht immer alles nur oben in den vierten Stock in der Altstadt in die Wohnung tragen, sondern da muss ich auch unten im Auto immer mal Zugriff haben, damit ich dann die richtigen Teile und die richtigen Werkzeuge habe. Das heißt, ich muss da auch mal parken dürfen. Und ich muss da vielleicht auch mal länger als 10 Minuten parken. Und das muss bei einer solchen Gesamtkonzeption mit bedacht werden. Andere werden, die Händler werden sich über Lieferverkehre Gedanken machen. Wir müssen einfach gucken, kommt der Handwerker wirklich noch zu der Baustelle? Wäre das nicht der Fall, nimmt er irgendwann in der Altstadt oder in der Severinstraße oder wo auch immer, nimmt er den Auftrag nicht mehr an. Und dann werden sich die Bürger aber umgucken und sagen, ich finde keinen Handwerker mehr, nicht nur, weil es lange dauert, weil der Fachkräftemangel da ist, sondern ich finde überhaupt keinen mehr, weil der mir sagt, dann sag mir, wie ich dich überhaupt erreichen soll. Da kommen wir an einen kritischen Punkt. Wenn man das dann mit den Grünen, mit der CDU und mit Volt Punkt für Punkt bespricht, sagen sie aktuell jedenfalls, dass sie das verstehen und dass sie dafür Lösungen finden wollen. Und deswegen bleibe ich dabei, ich bin da erstmal optimistisch, dass solche Lösungen gefunden werden. Aber wir werden das sehr kritisch begleiten müssen. Denn wir haben schon zu oft erlebt, deswegen habe ich gerade die Severinstraße schon erwähnt, dass dann die eine Reihe Parkplätze, wo es vorher zwei waren, weggenommen wird. Und da wird zugepollert, sodass es also auch keine Möglichkeit gibt, da nochmal wenigstens kurzfristig irgendetwas zu lösen. Da mag sich der eine oder andere Anwohner freuen, aber auf Dauer ist es keine gute Lösung.
Wir haben jetzt gerade viel über die Politik gesprochen. Jetzt waren Sie ja selber ganz viele Jahre auf der Seite der Politik, gerade hier in NRW, unterwegs, als Wirtschaftsminister 5 Jahre lang auch eben zuständig fürs Handwerk. Da war es, glaube ich, sogar im Titel noch drin. Ich hatte mal geguckt. Ja. Aktuell ist es das Ministerium für Wirtschaft, Innovation, Digitalisierung und Energie. Und das Handwerk findet sich auf einer Unterseite. Was macht das mit dem Funktionär, Dün?
Ich will da über die aktuelle Situation gar nicht urteilen. Bei uns damals war es eine bewusste Entscheidung. Wir waren aber, in 16 Bundesländern gibt es ja vergleichbare Ministerien, die für Wirtschaft und ein bisschen andere Themen noch zuständig sind. Wir waren die Einzigen, die Handwerk im Titel hatten, und ich glaube, das hat uns überhaupt nicht geschadet. Ich will es jetzt mal positiv drehen. Jetzt ist das Ministerium eins, was ganz ausdrücklich im Titel das Thema Digitalisierung hat. Das hatten wir komischerweise damals noch nicht. 2012 haben wir angefangen. Experten sagen, das hätte man auch damals schon machen können. Wir haben es dann nicht im Namen gehabt. Wir haben dann aber mit Professor Kollmann hier aus Köln jemanden ins Haus geholt, der als der Beauftragte für Digitalisierung das Thema auch damals schon vorangetrieben hat. Insofern hat jede Zeit wahrscheinlich auch so seine 1-2 Begriffe, die dann in so einen Namen eines Ministeriums kommen. Fürs Handwerk war es bestimmt kein Nachteil, weil wenn Sie es im Titel haben, dann haben Sie natürlich eine fast tägliche Verpflichtung, sich um das Thema auch zu kümmern. Und das war beim Handwerk. Wir haben ein paar Projekte, glaube ich, gestartet über die Bedeutung des Ehrenamtes im Handwerk. Keine Prüfung ohne Ehrenamt. Ja? Das wird immer vergessen. Das machen wir nicht hauptamtlich. Das sind keine hauptamtlichen Prüfer, die da sitzen, sondern das ist dann ein Meister oder eine Meisterin, die dann sich auch am Samstag die Zeit nehmen, um solche Prüfungen abzunehmen. Da haben wir mal eine Untersuchung gemacht, um das mal in Euro und Cent gegenzurechnen, was das für ein Wert ist, was das für ein volkswirtschaftlicher Wert ist. Wir haben die Meistergründungsprämie weiterentwickelt und vieles andere mehr, was, glaube ich, dem Handwerk am Ende auch gut gefallen hat. Deswegen ist für mich persönlich dadurch eine enge Beziehung zu einer ganzen Reihe von Leuten im Handwerk entstanden. Und dann war es eben ein großer Zufall, vielleicht aber auch ein bisschen gewolltes Schicksal, dass es mich dann ins Handwerk wieder zurückverschlagen hat, in der jetzigen Position. Und das will ich noch sagen, wir arbeiten auch jetzt, auch ich persönlich, mit dem Wirtschaftsministerium, also meinem ehemaligen Haus, ausgezeichnet zusammen.
Wie war dann der Umstieg? Also wie war es auf einmal von letztendlich Politiker zu Lobbyist auch zu werden?
Ich war die ersten 1,5 Jahre weder das eine noch das andere. Also ich war aus der Politik ausgeschieden, hatte mir ein halbes Jahr Pause gegönnt. Dann bin ich in ein Industrieunternehmen eingestiegen, habe dort 1,5 Jahre gearbeitet, und das ist ein großer Konzern, damals noch im DAX. Und da bin ich, ehrlicherweise muss ich sagen, da bin ich nicht so glücklich geworden. Das hätte ich mir anders vorgestellt. Industrie fand ich durchaus auch interessant, aber alles in allem war mir dann einfach die Gesamtorganisation mit damals, hatten wir, glaube ich, noch 165.000 Beschäftigte. Das war mir zu groß. Da fühlte ich mich nicht so richtig heimisch. Ist sicher ein tolles Unternehmen, hat viele, viele, viele Herausforderungen und das sagt man ja heute zu auch Problemen, die sie unzweifelhaft an der einen oder anderen Stelle auch haben. Ich hoffe sehr für die ehemaligen Kolleginnen und Kollegen, dass sie die gelöst kriegen. Als sich dann die Chance ergab, nicht nur Lobbyist fürs Handwerk zu werden, sondern auch eine öffentliche Verwaltung mit rund 250 Beschäftigten, inklusive der Bildungszentren zu leiten, sah ich mich dort schon vorher viel näher an meinen Präferenzen, an meinen Talenten, an dem, was mich auch erfüllt. Und das kann ich jetzt nach anderthalb Jahren sagen, das bestätigt sich. Also es gibt auch Herausforderungen, es gibt auch Probleme, aber es macht eigentlich jeden Tag Spaß, zur Arbeit zu gehen. Mhm.
Und tatsächlich jetzt mit dem Blick nach den ersten, ja bald oder im Herbst dann glaube ich 2 Jahren, die Vielfalt ist ja groß in der Branche, Sie selbst sind studierter Jurist. Wenn Sie jetzt nochmal eine Ausbildung machen würden und von der Image-Kampagne begeistert wären und ins Handwerk wollen würden, welches Gewerk würde es denn werden?
Ich glaube, ich würde mich mal als Raumausstatter versuchen, weil ich auch über einen Meister einen Betrieb, der bei uns im Ehrenamt tätig ist, schon mal ein paar Einblicke jetzt wieder bekommen habe. Also ich glaube nicht, dass ich im Karosseriebau oder irgendwie so in solchen Themen besonders begabt wäre oder glücklich würde. Aber mit Stoffen umzugehen, mit Farben umzugehen, mal das eine oder andere auch auszuprobieren, das könnte ich mir schon ziemlich gut vorstellen. Und es ist natürlich auch auf der anderen Seite sehr komplex. Sie müssen sich schon mit der Materie sehr vertraut machen und eben nicht nur aus den 3 Stoffen, die ich jetzt als Privatmann am Ende zur Auswahl habe, sondern Sie müssen sich ja mit 800 Stoffen auskennen und wissen, wie die sich verhalten bei Licht, bei Wärme, bei Kälte und so weiter und so fort. Also es ist schon auch eine Herausforderung. Aber es hat eben so einen Einschlag von ästhetischen Fragen und die würden mich sehr interessieren.
Und vielleicht abschließend noch ein Tipp für die Kölnerinnen und Kölner, die zuhören, die das nächste Bauprojekt vor der Tür haben. Wie findet man den passenden, den guten Handwerker für sein nächstes Unterfangen und wie überzeugt man ihn vielleicht auch für sich?
Es gibt natürlich immer noch nichts Besseres, auch in Zeiten der Digitalisierung, als die gute alte Mund-zu-Mund-Propaganda. Also da, wo man schon mal was gesehen hat von einem Handwerker, wie dessen Arbeit tatsächlich gewesen ist, sich also mal ein bisschen umzuhorchen und nicht nur, dass, wie gesagt, ich bin ein großer Freund der Digitalisierung, wir schieben das an, aber Online-Bewertungen alleine geben es wahrscheinlich nicht her, sondern tatsächlich mal den Nachbar oder im Freundeskreis oder im Sportverein zu fragen, wann habt ihr das letzte Mal Installateur für euer Bad beauftragt und kann ich mir das mal angucken, hat der gute Arbeit gemacht. So, ich glaube, das ist immer noch das A und O und davon lebt Handwerk eigentlich auch, dass man eben ja nicht nur das Blaue vom Himmel versprechen kann, sondern an jeder Ecke gibt es irgendwo Objekte, gibt es eine Wohnung oder gibt es ein Haus, wo man sich schon mal verewigt hat. Und wenn das alles schief und krumm ist, dann wird dich keiner nochmal fragen. Also du bist eigentlich einem ständigen Wettbewerb ausgesetzt, gute Arbeit zu leisten und deswegen ist das eigentlich nach meiner Wahrnehmung das Erfolgsgeheimnis. Sie haben mich eingangs gefragt, wer zuletzt von mir beauftragt wurde, das war ein Maler und genau so habe ich es da gemacht. Ich habe jemanden, der sich gut auskennt, gefragt, kannst du mir jemanden empfehlen und so sind wir ins Geschäft gekommen. Also ich glaube, das ist immer noch die beste Route zum Erfolg auch. Und dann muss man einfach eine gute Verabredung treffen. Das wissen aber unsere Handwerksmeisterinnen und Meister auch. Zuverlässigkeit ist natürlich dann auch ein K.O.-Kriterium, wenn sie die nicht haben. Ja? Also wenn ich mit denen verabrede, Montagmorgen um 7 geht's los und er kommt nicht, dann werde ich den, wenn mich dann das nächste Mal jemand fragt, wen kannst du empfehlen, dann ist er nicht mehr auf meiner Liste. Also das wissen die meisten und bei den meisten kann man sich eigentlich auch drauf verlassen.
Wunderbar. Herr Dün, ich danke ganz herzlich für das Gespräch.
Ich danke Ihnen.
Wirtschaft Köln am Platz.
Und wie ist es bei Ihnen? Waren Sie zufrieden mit Ihrem letzten Handwerker, Ihrer letzten Handwerkerin? Dann gilt, gerne weitersagen im Bekanntenkreis. Und wenn es nicht so dolle war, dann erst recht. Wir hoffen, das Gespräch mit Garel Dün hat einige neue Einblicke gebracht und vielleicht ja sogar ein wenig Verständnis, wenn demnächst um 7 Uhr morgens in der Wohnung über ihn wieder saniert wird. Wenn Sie diesen Podcast, wie einen guten Friseur oder eine exzellente Dachdeckerin, weiterempfehlen wollen, wäre das toll. Auch ein Abo oder eine Bewertung bei Spotify, Apple oder wo auch immer Sie diesen Podcast hören, hilft uns sehr. Wir von Wirtschaft Köln Unplugged freuen uns über Feedback, Anregungen und natürlich auch Kritik. Am einfachsten geht das per Mail über podcast@rotonda.de oder über die LinkedIn-Seite Rotonda Business Club. In der kommenden Woche hören Sie an dieser Stelle wieder meinen Kollegen Stefan Merks. Er spricht dann mit Markus Müller. Der arbeitet schon seit vielen Jahren für den Kölner Motorenhersteller Deutz. In diesem Frühjahr wurde er dann zum Technikvorstand ernannt. Seine Karriere begonnen hat er dabei als Kfz-Mechaniker. Dann hat er noch studiert und sogar promoviert. Beim Traditionsunternehmen Deutz muss er jetzt die entscheidenden Weichen stellen. Welche Antriebsarten werden in Zukunft wirklich benötigt? Verbrenner, Elektro oder Wasserstoff? Mehr über seine Strategie gibt es nächsten Mittwoch bei Wirtschaft Köln Unplugged. Vielen Dank fürs Zuhören. Auf bald!